Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ich bin Felix und ich habe hier die Ehre, euch hier heute irgendwie durch die nächste Stunde zu bringen. An meiner virtuellen Seite sitzt mein Kollege Christian.
Hallo.
Morgen, Christian.
Grüßt euch.
Und wir haben uns einen ganz besonderen Gast eingeladen heute, der jüngst ein ganz besonderes Abenteuer abgeschlossen hat. Und zwar hat er 120 Tage in Folge nichts Besseres zu tun gehabt, als einen Langdistanz-Triathlon nach dem anderen zu absolvieren. Die Rede ist natürlich der ein oder andere und die eine oder andere von euch werden es sich jetzt schon denken von Jonas Deichmann. Hallo Jonas, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, freut mich sehr.
Hallo, grüß dich.
Jonas, du hast mir auf der Eurobike im vergangenen Jahr zwei spannende Sachen verraten. Erstens hast du von so einem verrückten Rekord erzählt, den du brechen willst.
Ja.
Und versucht mich irgendwie dazu zu bekommen, da mitzumachen, aber da habe ich dich zum Glück rausgezogen. Und zweitens hast du mir erzählt, dass du es toll findest, wenn mal nicht immer nur die gleichen Fragen wieder und wieder beantwortet werden müssen.
Das ist absolut richtig, da bin ich jetzt sehr gespannt, was kommt.
Genau, und deshalb haben wir uns für heute ganz besondere Unterstützung geholt, und zwar den Elias. Hallo Elias.
Hallo.
Elias ist 8 Jahre alt, geht in die 3. Klasse der Mörike Schule in Leonberg und vor allem ist Elias der Sohn von Christian.
Genau.
Und tritt hier gerade mal richtig ordentlich in Papas Fußstapfen, denn Elias, du hast ein paar Fragen an Jonas vorbereitet für deine Schülerzeitung, stimmt's?
Genau, weil es ging halt drum, nur zur Erklärung, ist ein großer Freund der Logo Kindernachrichten und da stieß er tatsächlich über einen Beitrag über Jonas Deichmann, als er gerade, glaube ich, die 106. Triathlon abgeschlossen hat. Und als er dann hörte, dass ich hier einen Podcast mit dir mache, dann ging dann sofort die Lausche auf und dann dachte ich, ach komm, winkst du dann noch mal rein. Genau, deswegen, also.
Hast du früher eigentlich immer dein Gemüse gegessen, dass du so stark geworden bist?
Oh, eine ganz wichtige Frage. Dazu muss ich sagen, ich habe schon immer auch viel Gemüse gegessen. Als Kind war ich noch manchmal ein bisschen wählerisch, aber habe mich dann, wo ich älter und weiser geworden bin, habe ich dann immer mehr Gemüse gegessen. Und mittlerweile esse ich auch ganz viel Gemüse und achte auf eine gesunde Ernährung, weil nur so habe ich ja natürlich auch die Kraft für so ein Projekt.
Wie alt warst du, als du deinen ersten Triathlon gemacht hast?
Ist eine gute Frage. Ich bin ja eigentlich Fahrradfahrer und bin dann relativ spät zum Triathlon gekommen. Mein erster Triathlon war eine Triathlon-Weltumrundung 2020. Da war ich dann 34 oder 33. Und mein erster offizieller Triathlon habe ich jetzt vor 2 Monaten erst gemacht. Mit 37, die Tag 60 bei der Challenge Rot. Also man kann nie, früher anfangen ist super, aber ist nie zu spät.
Wie aufgeregt warst du vor deinem ersten Weltrekord-Triathlon?
Da war ich gar nicht so aufgeregt, weil das ist ja bei mir immer kein klassisches Rennen, sondern ein Projekt, was dann über Wochen oder Monate hinweg geht. Und da ist dann die Aufregung, die setzt sich mit der Zeit. Also irgendwann wird sowas auch Normalität, wenn man jeden Tag so besondere Momente auch hat.
Hat deine Mama dir das eigentlich vorher erlaubt?
Na, ich bin ja schon ein bisschen älter, das heißt, meine Mama muss mir das nicht mehr erlauben. ich sag's mal so, meine Mama hat am Anfang, wo ich dann angefangen habe, auch mit den großen Reisen um die Welt und so, hat meine Mama durchaus auch mal gesagt, bist du dir jetzt sicher, dass du im Sommer durch die Sahara möchtest? Oder wäre auch mal schön, wenn du öfters zu Hause wärst. Aber sie hat sich dann dran gewöhnt, dass ich halt gerne unterwegs bin und so Projekte mache und habe da jetzt volle Unterstützung von meiner Mama und meinem Papa und das ist auch klasse. Die freuen sich für mich.
Hast du dir beim Triathlon schon mal in die Hose gemacht? Du bist ja den ganzen Tag unterwegs.
Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Ist aber eine sehr gute Frage. Also im Wettkampf machen das ja auch durchaus Leute, die nicht anhalten wollen, weil sie so in Eile sind. Und bei mir, ja, ich bin natürlich schnell und in Eile, aber die Zeit, um so ein Pipi machen anzuhalten, die nehme ich mir dann doch.
Hattest du an einem Tag 0% Lust auf einen Triathlon?
Nee, ich hab immer Lust und ist ja schön, ich mach jeden Tag Sport in ausreichender Menge, das ist ja klasse. Und es gibt natürlich Tage, wo ich besonders große Lust habe und es gibt Tage, wo es mir manchmal ein bisschen schwerer fällt, aber Lust habe ich immer und die kommt dann spätestens in dem Moment, wo ich dann in den Rotsee springe und es ist dann so wie Morgengymnastik, 3,8 Kilometer schwimmen, das belebt so richtig und dann komme ich raus und freue mich aufs Radeln und auf ein Läufchen.
Bisschen laufen, bisschen radeln. Ja, das waren unsere Fragen.
Ja. Und Elias?
Du, Elias, ich würde vorschlagen, ich mache jetzt Feierabend und du machst einfach hier weiter.
Genau.
Okay? Das hat so gut geklappt und so coole Fragen haben wir sowieso nicht.
Nee.
Na gut, dann kannst du dir überlegen, ob du jetzt auch dabei bleibst oder ob du deinen Tag noch genießt. Vielen Dank, Elias. Das war echt super. Und wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Du musst uns mal dann eine Exemplar von deiner Schülerzeitung schicken.
Machen wir.
Mhm. Okay, Jonas, ich fürchte, ein paar Standardfragen müssen wir doch auch noch stellen, sonst schimpfen nachher die Kollegen wieder. Aber vorher muss ich ganz kurz noch erzählen, ich habe es Christian gegenüber vorhin schon mal angedeutet, ich habe einen furchtbaren Albtraum gehabt heute Nacht.
Was hast du geträumt?
Wir haben einen Podcast aufgezeichnet mit Jonas Deichmann und alles ist schiefgegangen.
Ja, das wird aber heute nicht passieren.
Ich habe das Intro moderiert und dann wollten wir anfangen. Da haben wir festgestellt, ach so, unser Gast ist ja gar nicht da. Damit ging es schon mal los. Deshalb kann ich es jetzt erzählen, weil die Hürde haben wir ja schon genommen. Und dann hing ich in so einer Dauerschleife fest. Kennt ihr das? Ich habe dann versucht, dich telefonisch zu erreichen. Es ist mir aber nicht gelungen, deinen Namen korrekt in mein Handy einzutippen. Ich habe immer D-I-N. Nein! Kennt ihr das, wenn du so überhaupt nicht da rauskommst?
Ich hab das immer mit Flügen. Ich träume immer, ich hätte irgendwie eine Präsentation und hätte den Flug verbaselt und muss in einer Stunde am Flughafen sein. Und bin noch, hab noch keine Tasche gepackt, kein gar nichts. Irgendwie Reisepass, Ticket, ach, irgendwie, das geht immer komplett in die Hose.
Ja. Ist doch eigentlich schon direkt eine schöne Frage. Hattest du Albträume während der letzten 120 Tage, Jonas?
Nee, hatte ich nicht. Also ich habe immer tief und fest geschlafen und bin auch tatsächlich, die Frage bekomme ich ab und an, aber auch eine sehr gute Frage. Ich schlaf gut. Ich habe immer so 6 bis 7 Stunden am Tag geschlafen und tue auch alles dafür, runterzukommen. Also ich bin abends nicht mehr am Handy, ich habe abends auch keine wichtigen Gespräche oder Aufregungen und schaue einfach in dem Moment, wo ich ins Ziel komme, geht es für mich darum, runterzukommen, einen klaren Kopf zu haben und dann gut zu schlafen. Und 120 Langdistanzen helfen auch ein bisschen beim Einschlafen.
Okay, hast du denn da eigentlich eine Routine? Also ich laufe quasi ins Ziel und dann 20 Minuten das, 30 Minuten das, dass du halt wirklich so ein, weil du musst ja am nächsten Morgen wieder da stehen. Also das.
Also so ein Projekt, wo ich ja schon praktisch jeden Tag am Limit von dem bin, was machbar ist, um noch genug Regeneration zu haben. Damit meine ich habe im Schnitt 14 Stunden gebraucht und komme dann auf 6 bis 7 Stunden Schlaf. Man kann mal einen Tag oder zwei haben, wo es ein bisschen weniger Schlaf ist, aber es ist dauerhaft nicht möglich, weil dann einfach die Recovery-Zeit nicht ausreicht. Und wenn ich mich mal eine Stunde verspäte, dann bedeutet es, ich schlafe weniger und dann ist der nächste Tag, bin ich wahrscheinlich auch nicht so schnell, weil ich müde bin. Also man kommt dann sehr, sehr schnell in so eine Abwehrspirale rein. Das heißt, das Projekt war auch auf maximale Effizienz getrimmt. Ich habe immer gesagt, militärische Spezialoperationen, wo nichts dem Zufall überlassen wird. Und das geht nur mit maximaler Routine. Also wir haben versucht, mit meinem Team zusammen jeden Prozess alles zu optimieren und Routine reinzubringen.
Mhm. Du hast gerade schon gesprochen vom maximal Leistbaren. Wir könnten jetzt einfach die Zahlen zu deinem Rekord runterrattern oder wir lassen dich das einmal machen. Hast du die alle drauf, was du da so geleistet hast in den letzten Monaten?
Ja klar, also 120 Tage, jeden Tag eine Langdistanz, also jeden Tag 3,8 Kilometer schwimmen, 180 radeln und dann noch 42 laufen. Und da kommen wir insgesamt auf 456 Kilometer schwimmen, 21.000 radeln und ein bisschen über 5.000 Kilometer laufen. Und die Zeiten, also meine schnellste Langdistanz, ich habe es natürlich, da musste ich mich bremsen, das war an Tag 60, wo ich auch an der Challenge Rot teilgenommen habe, so als kleines Highlight zur Halbzeitmarke. Das waren 11 Stunden 47 und
das ist auch nicht schlecht, hä?
Ja, ich musste mich aber bremsen, also wäre auch deutlich schneller gegangen, aber ich habe halt gewusst, ich am nächsten Tag mache ich mir nochmal eine. Ja. Ich bin da auch nicht all out gegangen. Aber es, die Atmosphäre da, das motiviert natürlich auch unglaublich. Mhm. Das ist auch ein geiles Event. Und im Schnitt, ich bin ein bisschen langsamer geworden zum Ende hin. Also ich war am Anfang immer so 13,5 bis 14 Stunden und zum Ende dann eher so zwischen 14 und 15 Stunden, wobei ich auch einen Mittagsschlaf dann gemacht habe irgendwann immer. Und zum Ende hin mir ging's super, ich habe mich frisch und munter gefühlt, aber mir hat auf dem Fahrrad der Punch gefehlt. Also ich bin
du bist ja auch älter geworden in der Zeit, da wird man ja ein bisschen...
Natürlich, genau. 1500 Höhenmeter, die Rotstrecke ist sauschnell, aber nur wenn man frisch ist und einfach diese Hügel mit richtig Punch rübergeht. Mhm. Und wenn man den Punch nicht mehr hat, weil man keine Spitzen mehr setzen kann, dann ist sie gar nicht mehr so schnell.
Jetzt hast du Rot schon erwähnt, das gilt ja gemeinhin als Mekka des Triathlon-Sports oder zumindest der Langdistanz. Warum hast du dich für diese Location entschieden?
Ich habe vor etwa 2 Jahren die Idee gehabt, dieses Projekt zu machen, den Rekord für die meisten Langdistanzen, einfach weil ich wollte mal wissen, was geht und Ironman-Distanz ist so die Königsdisziplin des Ausdauersports, da war das für mich irgendwie naheliegend und habe dann überlegt, wo mache ich das? Und für mich zur Auswahl standen, ich habe relativ schnell entschieden, es gibt für mich 3 Möglichkeiten, die in Frage kommen. Das eine wäre Cozumel gewesen. Die Insel kenne ich, ist in Mexiko. Und das sind einfach Idealbedingungen. Also es ist auch die schnellste Langdistanz, die es gibt, wenn man mit Rückenströmung schwimmt und dann auf der windgeschützten Seite der Insel geht's dann gegen den Wind meistens und dann geht's auf der offenen Meeresseite mit Rückenwind wieder zurück. Also es ist eine sauschnelle Strecke. Aber ansonsten wäre das so praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewesen und ich wollte auch nicht einfach nur die eine Strecke, wo ich mit Rückenströmung schwimme und so weiter. Das hat sich nicht richtig angefühlt. Und dann waren die anderen beiden Möglichkeiten Hawaii oder Rot. Und da habe ich überlegt, ja, also auch wenn Hawaii die Weltmeisterschaft ist, mit jedem Triathleten, mit dem ich spreche, die schwärmen alle nur von Rot. Also die Rot ist einfach was ganz Besonderes und das ist in Deutschland und ich habe mir dann gedacht, die Menschen, die mitmachen am Ende und wenn ich jetzt 120 Tage dasselbe mache und ich mache das in Hawaii, hätte ich es wahrscheinlich auch ziemlich alleine gemacht. Das wäre mir dann auch ein bisschen langweilig und monoton geworden und da habe ich mich dann für Rot entschieden und es war so ein Glücksgriff, weil es war 120 Tage waren. Ich war ja nie allein, es waren jeden Tag Leute dabei und die Stimmung an der Strecke, es waren am Ende ja über 1000 Leute, die den Langdistanz mit mir gemacht haben und ein paar tausend, die mitgelaufen oder mitgeradelt sind und viele auch ihren ersten Marathon, ihre erste Langdistanz und die Roter sind einfach verrückt, das war am letzten Tag eine Straßenparty mit ein paar tausend Leuten. Mhm. Das war schon cool.
Das heißt, das Magische an Rot sind dann vor allem die Menschen.
Ja, definitiv.
Ich kann das mit dem 180 Kilometer Radfahren irgendwie noch nachvollziehen. Wir sind ja auch hier der Roadbike-Podcast. Die Sache mit dem Schwimmen und Laufen, die musst du uns irgendwie nochmal erklären. Warum?
Also ich finde es unglaublich abwechslungsreich. Also Radfahren ist und war immer und ist und bleibt auch meine Lieblingsdisziplin. Aber ich mag Abwechslung im Leben und ich habe auch gemerkt, wie mir das körperlich gut tut, mehrere Disziplinen zu machen. Schwimmen war ja so nach meinem Triathlon und die Welt so ein bisschen meine Hassdisziplin. Ich habe da neuen Zugang zu bekommen und zwar durch das Abenteuer, also durch den Swimrun. Also eine Swimrun-Expedition gemacht und das war so richtig, richtig cool. Und seitdem habe ich auch wieder richtig Lust auf Schwimmen und Laufen sowieso. Daher, ja, Triathlon ist echt was Schönes.
Ich habe mich immer gefragt, was du da eigentlich machst. Ich habe mich immer gefragt, was tut am meisten, weder Hintern oder die Knie irgendwann? Also so ging es mir zumindest.
Weder noch. Also ich hab nie Hinternbeschwerden gehabt auf keinem meiner Projekte und Knie auch nicht. Also ich habe jetzt in Rot mal 2 leichte Knieentzündungen gehabt, aber es hat mir nicht wehgetan. Es war einfach eine leichte Entzündung drin, aber ich habe keine Beschwerden gehabt.
Ich würde gleich nochmal über das Thema körperliche Gebrechen sprechen. Aber vielleicht vorher einmal kurz, ich meine, die Frage nach dem Warum, die stelle ich bei Interviews mit Jonas Zeichmann eigentlich schon lange nicht mehr. aber du hast in früheren Gesprächen einmal gesagt, dass du deine Abenteuer vor allem bestreitest, um frei zu sein, weil du keine Lust hast, in einem Bürojob gefangen zu sein, weil du morgens nicht wissen willst, wie der Tag abends endet. Und dann absolvierst du 120 Mal in Folge die gleiche Strecke.
Ja, dazu muss ich sagen, das Projekt war abwechslungsreich durch die Leute. Mhm. Und deshalb bin ich auch so froh, dass ich in Rot war. Es wurde nicht langweilig, weil einfach die Roter und die Triathlon-Community sich jeden Tag was Neues hat einfallen lassen. Und das sind dann diese kleinen Momente, die auch jeden Tag toll werden lassen. Und ansonsten muss ich auch sagen, vor allem aber war ich an dem Punkt, wo ich jetzt die letzten Jahre im Rennradbereich oder im Fahrradbereich und auch mit dem Triathlon die Welt sehr, sehr viel gesehen habe, sehr viel gemacht hat, und ich werde auch immer Abenteurer bleiben. Und trotzdem war ich an dem Punkt, wo ich einfach so schon länger darüber nachgedacht habe, was geht denn eigentlich? Weil ich war bei meinen vorherigen Projekten leistungsmäßig nie am Limit. Es war abenteuermäßig. Vielleicht war ich manchmal an meinen Grenzen, aber es ist was anderes. Es ist ja auch viel Problem-Solving und so weiter, aber es ist jetzt leistungsmäßig, habe ich immer gewusst, da geht noch viel mehr. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich möchte einmal wissen, was geht. Und das war mir auch klar, Abenteurer sein kann ich auch die nächsten 30 Jahre noch. Und solange ich kreativ bleibe, aber so ein reines Hochleistungssportprojekt, da bin ich mit 37 einfach ja die nächsten 2-3 Jahre am Höhepunkt. Und habe ich okay. überlegt, was kann das sein? Und als Ausdauersportler oder als Ultra-Ausdauersportler ist die Ironman-Distanz einfach die Königsdisziplin, abgesehen von irgendwelchen extremen Wüstenläufen und so weiter. Aber sag ich mal, als Mainstream-Sportevent gilt die Langdistanz als Königsdisziplin. Und da war dann für mich klar, naja, da mache ich die meisten hintereinander. Und das war super. Also es macht, ich habe für mich selber entschieden, das ist ein Projekt, das möchte ich machen, dafür brenne ich. Und dann einmal auch die Vorbereitung. Ich habe dafür 5 Monate 40, 50 Stunden die Woche trainiert und mein Leben darauf ausgerichtet. Das ist am Ende auch ein Abenteuer, einmal diese Erfahrung über ein paar Monate zu haben. Was kann man eigentlich aus sich herausholen? Schafft man so ein Projekt? Wie geht man damit vor? Also ich habe unglaublich viel gelernt. Und daher war das für mich Abwechslung und war das für mich ein Abenteuer, selbst wenn ich sage maximale Routine. Und trotzdem bin ich jetzt auch an dem Punkt, und es war auch vorher schon klar, das ist für mich ein einmaliger Ausflug in den Hochleistungssport. Also für mich ist es...
Oh, jetzt dachte ich gerade, du greifst jetzt als Profi-Triathlet an.
Nee, ich habe mir bewiesen, was ich kann, und muss das 120-Langdistanzen nicht nochmal toppen. Meine nächsten Projekte werden wieder Abenteuer. Das heißt aber nicht, dass mir langweilig war bei dem letzten Projekt.
Wo du gerade toppen sprichst, ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, hast du eigentlich Angst vor dem, weil das ist ja immer, es geht ja immer eine Steigerung, immer noch eine Schippe drauf, immer noch weiter. Du musst ja mal ein bisschen steigern und sozusagen, wo du sagst, Grenzen erkennen. Hast du eigentlich Angst vor dem Tag, wo du merkst, okay, die Grenzen gehen wie bei unser einem halt nicht mehr nach oben, sondern nach unten? Also es wird immer, also man wird nicht mehr schneller, sondern man muss sozusagen den körperlichen Verfall dann irgendwann stoppen.
Nee, überhaupt nicht. Und aus dem Grund, Felix hat es auch gerade gesagt, ich habe in meinen letzten Videos immer gesagt, ich möchte frei sein und mit meinen Projekten. Und das bin ich ja auch. Wenn ich mich jetzt mit einem klassischen Profisportler vergleiche, ein Profisportler ist meistens in einem System drinne. Und in dem System ist es dann der Tour de France-Sieg oder die Langdistanz gewinnen oder was auch immer es ist. Und ist man in Konkurrenz mit anderen Leuten und irgendwann gibt es welche, die schneller sind, wenn man älter wird. Das ist ja ganz normal. Und da ist es dann aber auch nicht so einfach, was anderes zu machen. Und bei mir ist es so, ich bin ja frei in dem, was ich mache. Meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und solange ich kreativ bin und Ideen für Projekte habe, die Leute interessieren, worüber ich ein Buch schreiben kann und einen Vortrag halten und Sponsoren habe, solange kann ich auch davon leben und solange kann ich das auch machen. Und ich werde mit 50 sicherlich nicht 120 Langdistanz machen. Da bin ich dann wahrscheinlich zu alt für. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung, weil dann mache ich eben andere Abenteuer. Und man kann auch mit dem Fahrrad irgendwo langfahren und solange man da eine interessante Geschichte erzählt, ist es auch in Ordnung. Und ich muss mir einfach neu erfinden und die Projekte werden, je älter ich dann irgendwann mal werde, einfach immer mehr weg von Schnelligkeit und weg von dem Leistungssport und immer mehr sich in Richtung Abenteuer verschieben. Und das kann auch noch mit 70 um die Welt segeln und darüber ein Buch schreiben. Also da sehe ich keinerlei Probleme. Also meine Karriere geht noch lang.
Ja, aber ich meine, auch wenn du dir jetzt überlegst, ich meine, man nimmt sich dann irgendwelche Herausforderungen, wie du auch sagst. Wie hoch setzt du selber das Risiko des Scheiterns letzten Endes ein? Ich meine, wenn man nicht davon ausgeht, dass das Ding auch schief gehen kann, dann ist es ja letzten Endes ja auch keine Herausforderung. Man weiß, das habe ich drin, das packe ich. Wie hoch ist da so deine was du sagst, okay, das könnte zu 50% auch schief gehen? Und wie stehst du überhaupt dann, wenn es denn mal schief geht? Sind bei dir Sachen mal wirklich schiefgegangen oder bist du so ein Glückskind, das dann am Ende sich tatsächlich durchzieht?
Also ich mache vor jedem Projekt natürlich eine sehr, sehr gute Analyse. Ist das Projekt machbar? Schaffe ich das? Das heißt, jetzt bei den 120 Langdistanzen habe ich dann eine Langdistanz gemacht und ich weiß ja von meinen vorherigen Projekten, weil ich durch die USA renne oder durch den Kontinent rade, ich weiß ja, mein Körper, der passt sich an. Und wenn ich eine Langdistanz machen kann und danach das Körpergefühl habe, mir geht's doch super, dann kann ich auch 120 machen. Das ist meine Logik dahinter. Das dauert einfach nur ein bisschen länger. Und bei dem Projekt jetzt, ich muss sagen, bei meinen anderen Projekten vorher, Triathlon um die Welt war sicherlich ein bisschen was, wo auch hätte was schieflaufen können, einfach aufgrund von Grenzschließungen. Bei allen meinen anderen Projekten, es gab ja immer den Puffer. Ich habe immer gewusst, ich schaffe das. Das ist ja, wenn ich mal irgendwas habe, dann mache ich an dem Tag ein bisschen 20% weniger und hole es wieder rein am nächsten Tag. In Rot gab es diese Möglichkeit nicht. Es war eine Langdistanz jeden Tag. Daher habe ich natürlich gewusst und auch vorher mit meinem Team besprochen, wie ist denn das Risiko, dass ich eine Erkältung bekomme oder einen Sturz oder irgendein Wehwehchen, was halt nicht mehr reicht dann für die Langdistanz. Und das haben wir abgewogen natürlich und haben auch Szenarioplanung für alles gemacht, aber trotzdem habe ich in meinem Kopf keinerlei Bedenken gehabt, sondern ich gehe an die Startlinie, weil ich mir vorher überlegt habe, ja, ich bin der Meinung, ich schaffe das, ich kann das und dann glaube ich auch zu 100% daran. Und wenn Projekte zu einfach sind, dann lohnt sich das auch gar nicht, muss man auch sagen. Wenn man, ich möchte mich ja auch weiterentwickeln. Mhm. Ich bin bisher noch nie bei einem Projekt gescheitert. Also würde sagen, am ehesten, wo was nicht geklappt hat, war der Triathlon um die Welt. Da wollte ich nämlich noch über die Ozeane segeln. Das hat nicht geklappt. Ich musste am Ende fliegen, weil es einfach Pandemie war und keine Boote gab. Aber das war für mich dann auch okay, weil ich weiß, ich habe mein Bestes getan und das war einfach zu dieser Zeit nicht möglich. Und ich muss sagen, alle meine großen Projekte waren am Ende betrachtet, habe ich es geschafft und es war aus meiner Sicht ein Erfolg. Wenn ich mal irgendwann nicht ankomme, also wenn ich jetzt in Rot an Tag 90 gestürzt wäre zum Beispiel, dann wäre ich trotzdem stolz drauf gewesen, weil ich habe es probiert und habe mein Bestes gegeben. Und dann lerne ich aus meinen Fehlern und probiere es nochmal. Das Scheitern ist nicht zu probieren.
Mhm. Du hast das Körperliche jetzt gerade nochmal angesprochen. Du hast unheimlich viel Begeisterung, unheimlich viel Lob und Anerkennung bekommen. Das haben wir auch immer wieder bei den Posts gemerkt, die wir zum Beispiel rund um dein Abenteuer veröffentlicht haben. Da kamen unglaublich viele positive Stimmen, aber es gab durchaus auch immer wieder kritische Stimmen. Natürlich die unvermeidlichen Hater, die du immer hast. Aber es gab eben auch Menschen, die durchaus so klangen, als würden sie sich Sorgen um dich machen. Ne, die halt auch denken, das ist nicht gesund, was der Junge da macht. Wie hast du das überprüfen lassen? Wie hast du das monitoren lassen? War da dein Arzt bei dir, der jeden Tag einmal abends raufgeguckt hat, oder?
Das war mir bei dem Projekt auch von Anfang an klar, wenn man so ein Projekt macht, wo es ja auch darum ging, körperliche Grenzen zu verschieben und zu zeigen, was möglich ist, dass es auch ein Projekt ist, was durchaus auch in der Hinsicht Gegenwind erfahren kann. Und es war auch die letzten Monate tatsächlich auch so in der Sportmedizin und in den Medien so ein bisschen eine Diskussion darüber, ist das Projekt möglich? Ist es gesund? Ganz klar. Ich muss dazu sagen, es hat noch keiner gemacht und es hat sich vor allem noch keiner dazu untersuchen lassen. Also es gab keinerlei wirkliche wissenschaftliche Studien zu dem Thema. Also alles, was man vorher auch dazu gesagt hat, waren war nicht erwiesen, muss man ganz klar sagen. Das gab es einfach noch nicht. Und ich habe mit dem Projekt auch, wir machen eine wissenschaftliche Studie aktuell darüber, schreibt auch jemand seine Doktorarbeit über dieses Projekt.
Okay.
Und ich wurde vom Dr. Bernd Langstein von der Uniklinik Nürnberg, er selber auch, macht auch so Ultraläufe und ist seit vielen Jahren der Rennarzt von der Challenge Rot, also der kennt sich auch echt gut aus. Der hat mich medizinisch betreut und wir haben schon im Vorfeld und dann auch während dem Projekt war er jede Woche da, hat mich auch meisten Wochen auch mehrmals, hat mir regelmäßig Blut abgenommen, mich untersucht, Ultraschall, EKG, auch wo ich eine Erkältung hatte. Das war unter ärztlicher Aufsicht natürlich. Und im Nachgang haben wir jetzt auch komplett Untersuchungen gemacht. Ich war insgesamt jetzt dreimal im Krankenhaus die letzten zwei Wochen zu Untersuchungen mit MRT, mit Ultraschall, EKG, Leistungsdiagnostik, eine Herzuntersuchung von Experten. Das Allerbeste, was es gibt. Und nach jetzigem Stand haben wir alle nur gesagt, ich bin frisch und munter, habe keinerlei Beeinträchtigungen, mein Gelenken geht super, mein Herz hat keine Verkalkung und nix, kerngesund. Und und das ist auch eine schöne Botschaft, die ich damit geben möchte. Es lässt sich immer darüber streiten, ob ein bisschen weniger extrem besser ist, außer Frage, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin der festen Überzeugung, dass mein Lebenskonzept und Lebensstil als Ganzes gesünder ist als der von 95% der Menschen. Und ich mache letztendlich drei schöne, gesunde Sportarten. Bewegung ist toll. Und ich mache das ja nicht schnell. Ich habe auch keinen Kontakt. Also Fußballspielen ist definitiv deutlich gefährlicher als ein Triathlon. Oder sag ich mal, für die langfristige Gesundheit. Einfach wegen Verletzungen und so weiter. Und deshalb. Mir geht's super.
Das ist trotzdem interessant, wenn du sagst, das hat vorher noch niemand gemacht. Wenn die Ärzte jetzt nachher gesagt haben, ja, war keine so gute Idee, wäre auch irgendwie doof gewesen.
Wäre auch doof gewesen, ja. Aber auch dann wäre das eine wissenschaftliche Erkenntnis. Und dann,
ja.
Genau. Aber ich sag mal so, ich habe jetzt bin letztes Jahr durch die USA gelaufen, einen 54 Kilometer Tagesschnitt. Also es ist auch... Ich habe schon gewusst, was ich tue. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe auch, was alle Untersuchungen und so ergeben, ich habe nirgendwo außergewöhnliche Werte. Ich habe überall sehr gute Werte. Also meine Werte in so ziemlich allem sind wie von einem Top-Amateursportler oder ein normaler Profi, jetzt nicht ein Pogacar, aber ein normaler Profi. Die einzige Ausnahme ist natürlich Fettverbrennung, die ist bei mir auf Weltklasse-Niveau. Aber es sind überall gute Werte und auch meine Konstitution, Laufstil und so weiter, es ist einfach alles, es passt einfach alles. Und ich mache unglaublich viel Stabi-Training und Dehnen, ich mache auch ein bisschen Yoga und so Sachen, also ich tue auch was für meinen Körper. Und das ist sowas, was auch ganz viele Hobbysportler ein bisschen vernachlässigen. Ein starker Rumpf zum Beispiel ist etwas, was einfach Verletzungen auch vorbeugt. Also man muss auch was dafür tun.
Würdest du sagen, wenn das quasi ein Gottesgeschenk an Körper hast, der das so wegsteckt? Weil ich glaube, das könnte halt nicht jeder irgendwie täglich einen Marathon laufen.
Also in der Hinsicht muss ich auch sagen, das war auch so eine Frage, die sich der Bernd immer ständig gestellt haben. Und das haben auch hinterher, als die Ärzte, die mich untersucht haben, haben alles so ein bisschen auch gestochert, weil natürlich auch keiner genau wusste, manche Dinge hat man vermutet. Die haben so ein bisschen gehofft, sie finden irgendetwas, was bei mir anders ist. Und sie haben nichts gefunden. Also es ist daher Gottes Geschenk. Ich würde sagen, ich bin sicherlich damit gesegnet, einen gesunden Körper zu haben und keinerlei Vorerkrankungen, keinerlei Verletzungen aus der Vergangenheit, die mich belasten. Also ich habe sicherlich eine sehr gute Konstitution, aber da bin ich nicht der Einzige. Da gibt es garantiert viele andere Menschen, die vom rein Körperlichen genauso auch in der Lage sind, sowas zu machen. Aber damit möchte ich auch sagen, langfristig. Es gab einen Wert, der die Ärzte immer wieder so richtig überrascht hat. Und das ist der bei meinen Blutwerten. Meine Blutwerte waren auch nach 80 oder nach 100 Langdistanzen praktisch identisch wie mit vor dem Projekt. Und was so überraschend war, war der CK-Wert, also der misst Muskelentzündungen. Und mein CK-Wert, also mein Arzt hat immer gesagt, du hast eine Muskelentzündungen, wie nach die normalen meisten Menschen es nach 5 Kilometern Lauf haben. und nicht an der Langdistanz. Also meine Muskelentzündungswerte waren etwa ein Hundertstel von dem, was jemand normalerweise nach einer Langdistanz hat. Mhm. Und jetzt ist aber die Frage, es hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass ich das auch nicht am Limit mache, sondern eher langsam, aber trotzdem sind sie dafür laut Theorie viel zu niedrig. Die Frage ist jetzt, ist das eine Veranlagung? Ich bin der Meinung, nein. Ich bin der Meinung, es ist zu einem Teil Veranlagung, aber vor allen Dingen ist es so, weil ich seit 2017 das beruflich mache und ich habe wahrscheinlich mehr Ausdauer- und Grundlagensport gemacht als, ich würde jetzt mal behaupten, vielleicht gibt es niemanden auf der Welt, der so viel Ausdauersport gemacht hat oder es gibt sehr, sehr wenig Menschen. Ich bin manche Jahre 50.000 Kilometer geradet und das ohne Windschatten. Also das ist in Stunden doppelt so viel wie ein Tour de France-Topfahrer oder ein Ironman-Profi. Der Körper adaptiert sich einfach. Das wäre meine Botschaft, mein Körper hat sich adaptiert.
Also würdest du sagen, die Tour de France gewinnen, wenn sie statt 3 Wochen 6 Wochen dauern würde, weil dann die anderen alle abkacken und du so frisch bist wie am ersten Tag?
Also ich bin dann sicherlich noch frischer als die anderen, aber ob das jetzt reichen würde, um bei Pogacar mitzugehen, wage ich dann doch zu bezweifeln.
Ein Freund von mir interessiert sich sehr für die Sache mit der Fettverbrennung, die du gerade gesagt hast. Das musst du mir im Anschluss an den Podcast nochmal erklären, wie das geht. Trotzdem kann in diesen 120 Tagen ja sehr, sehr viel passieren. Hast du gerade auch schon angesprochen. Warst du irgendwann mal nahe dran zu sagen, aus irgendwelchen Gründen, Mist, heute geht's nicht und damit wäre Schluss?
Von meinem Kopf her nein. Ich habe immer fest daran geglaubt, es geht weiter. Ich habe auch interessanterweise jeden Tag, ich habe ja auch für meinen Arzt jeden Tag so einen Fragebogen ausgefüllt abends. Und die erste Frage war nach meinem Gesamtbefinden auf einer Skala von 1 bis 10. Ich habe meistens 8 oder 9 angekreuzt, also bestens. Und das Niedrigste, was ich jemals angekreuzt habe, war eine 4. Also da war ich auch noch weit von meinem Limit entfernt, von meinem körperlichen Gesamtbefinden. Ich bin auch kein einziges Mal gegangen. Ich bin 120 Tage den Marathon auch gejoggt. Das heißt, von der reinen körperlichen Leistung bin ich nie am Limit gewesen. Ich hätte immer noch, also solange du nicht gehst, hast du da noch ganz schön viel Puffer hinten raus. Trotzdem muss ich auch sagen, das kann man nicht so betrachten, wie jetzt, dass man einfach voll am Anschlag irgendwie ins Ziel gekrochen kommt, weil so war es nicht. Aber das ist auch eine zu einfache Betrachtung, denn es ist ja eine Abwärtsspirale, in die man ganz schnell reinkommt. Und da habe ich, weil einfach die, sie ist ja akkumuliert für den nächsten Tag. Und da habe ich durchaus, ich habe zweimal eine Knieentzündung gehabt, die war jeweils nach ein paar Tagen wieder weg. Ich habe einmal Rückenschmerzen gehabt, die ziemlich, ziemlich brutal waren. Das sind dann schon so Momente, wo ich auch gemerkt habe, mein Arzt und mein Physio haben mir auch hinterher gesagt, also normalerweise dauert es eine Woche, bis es weg war. Bei mir war es halt in 1-2 Tagen wieder weg. Aber wo sie auch wirklich gemerkt haben, okay, das ist jetzt eine sehr ernste Situation. Mhm. Am kritischsten für mich, so im Nachhinein betrachtet, waren die 2 leichten Erkältungen, die ich hatte. Also so ein kleiner Infekt. Das war ein kleiner Infekt. Und das dann auch, also ich möchte es auch nicht sagen, macht Sport mit Infekten. Ich bin Profisportler und habe es unter ärztlicher Überwachung gemacht. Und mein Arzt hat dann auch gesagt, okay, du machst jetzt ein bisschen langsamer, aber auch nicht zu langsam, dass du jetzt auch nicht 16, 17 Stunden brauchst und du musst ja auch schlafen. Und er kommt dann am Abend und untersucht mich. Und die Ansage war, ich habe vor dem Projekt die Verantwortung abgegeben. Das heißt, ich habe vor dem Projekt gesagt, ich mache ja sowieso immer weiter. Ich möchte aber keine bleibenden Schäden riskieren. Das heißt, mein Arzt hatte auch die Befugnis zu sagen, er ist jetzt der Meinung, wenn ich weitermache, dann habe ich bleibende Schäden. Ist okay. Stopp. Und bei einer Erkältung war immer das Risiko, in dem Moment, wo ich Fieber entwickle, kann man eine Herzmuskelentzündung bekommen. Und daher war für mich, ich habe schon gewusst, wenn ich Fieber entwickle am Abend, dann wird mir mein Arzt höchstwahrscheinlich sagen, okay, morgen startest du nicht. Und das sind so Sachen, das ist nie passiert, aber es ist was, wo auch nicht so viel gefehlt hat.
Okay. Gab es ansonsten irgendwie eine rote Linie, die ihr gezogen habt, was zum Beispiel auch den Einsatz von Medikamenten oder Schmerzmitteln anbelangt? Dass man sagt, wenn zu viel davon oder überhaupt, dann ist Schluss.
Ja, auf jeden Fall. Also Medikamente habe ich. Ich habe 2-mal Ibu genommen an 2 Tagen und muss dazu sagen, das war also bei meinen Rückenschmerzen vor allen Dingen, wo ich einfach so massive Rücken, ich habe mehr Rippen und Wirbel verschoben gehabt. Und ich habe die Schmerztabletten dann unter Absprache meinem Arzt immer abends genommen, damit ich gut schlafen kann. Und das Ziel war eben, die Schmerztabletten rauszuhaben aus dem System, wenn es zum Laufen geht. Eben aus genau dem Grund, ich möchte meine Knie, meine Gelenke ja spüren. Bei einem Rückenverspannung, wenn ich das mit Schmerztabletten und dann auch, also von der Dosis her, das ist dann eine Ibu 400 Milligramm, das ist was, wo man im sehr, sehr unteren Bereich ist. Und sie sind auch nicht bei auf der Dopingliste, was manche Leute kommentiert haben, das stimmt nicht. Mhm. Und dann des Abends, damit ich einen guten Schlaf habe, eine gute Recovery, dem Körper die Möglichkeit hat, mich zu erholen. Und ich habe mir aber definitiv nicht vor Marathon eine Schmerztablette genommen, um dann einfach da gut durchzukommen, weil dann spüre ich mein Knie nicht mehr, dann spüre ich meine Gelenke nicht mehr und da macht man dann wirklich was kaputt. Also da muss ich auch sagen, es ist ja was im Sport auch, ja, auch im Amateursport manchmal gemacht wird und halte ich persönlich überhaupt nichts davon. Schmerztabletten sollten für den absoluten Notfall sein, wenn es nicht geht und dann auch nicht, um sich irgendwie ins Ziel zu retten.
Also das ist absolut korrekt.
So ein gutes Körpergefühl. Ich meine, wenn du sagst, also ich versuche mir halt auch vorzustellen, was passiert eigentlich in so einem Kopf während der 13, 11, 12, 14 Stunden? Ich meine, da ist ja auch viel Leerlauf. Ich meine, 180 Kilometer Radfahren auf der Zeitfahrmaschine nehme ich an. Da passiert viel im Kopf. Spürst du dann so in deinen Körper rein und merkst, okay, da links der Knöchel zwickt oder hinten im Rücken zwickt's oder dass man da sehr, sehr sensibel ist und auch beim Laufen natürlich, dass man sagt, okay, mal ein bisschen aufpassen, ob das nicht schlimmer wird. Das war gestern noch nicht. So wie wenn man Auto fährt und sagt, okay, das Geräusch oder beim Radfahren, das Knacken da hinten im Tretlager, das war gestern aber noch nicht da.
Ja, also so muss ich sagen, für den Kopf, diesen Leerlauf, den hatte ich tatsächlich am ehesten auf dem Fahrrad. Beim Schwimmen, es war immer schön im Rotsee, da verging die Zeit einfach so. Beim Laufen habe ich immer Musik und Leute drumherum. Beim Fahrradfahren, ich bin immer vorne gefahren, die Leute hinter mir im Windschatten, aber ich bin nicht Windschatten gefahren. Das heißt, da unterhalte ich mich auch vielleicht mal mit meinem Team, aber sonst unterhalte ich mich nicht beim Laufen, sondern ich bin halt vorne und die Strecke bei zwei Radrunden, 240 Runden, kennt man dann auch. Beim Radfahren hatte ich öfters Müdigkeit, einfach so, dass ich dann einfach doch merke, es ist halt nicht so viel Schlaf gewesen, gerade auf der zweiten Radrunde, dann nach dem Mittagessen. Aber ich hatte gerade eine Anfangsphase einfach mit der Zeitfahrposition natürlich Beschwerden. Aber wenn einem beim Zeitfahren der Nacken wehtut, das ist ja nichts, wo man jetzt was kaputt macht. Also es sind einfach Muskelverspannungen. Da habe ich mir null Sorgen gemacht. Also wenn man mit Nackenproblemen sich ein bisschen in die Zeitfahrposition reinzwängt und da weitermacht, da macht man nichts kaputt. Beim Laufen, ich habe nie Schmerzen gehabt beim Laufen. Es war eher, dass mein Physio mir dann abends gesagt hat, zweimal, ich habe jetzt ein bisschen Flüssigkeit im Knie, aber es war auch nicht viel. Und da machen wir jetzt eine Salbe drauf und eine Physiobehandlung und dann geht es auch wieder weg und so war es auch immer.
Wahnsinn, all das, was du beschreibst, habe ich nach 4 Stunden im Sattel schon, glaube ich. Jonas, wir hatten die Kritik gerade angesprochen, wir hatten noch ein ganz großes Thema auf unseren Kanälen, speziell als wir über den Abschluss, den erfolgreichen Abschluss deines Abenteuers berichtet haben. Darfst du mal raten, was das war? Kontrovers diskutiert.
Ich bin gespannt.
Es war der Reifenverschleiß. Waren es wirklich 12 Sätze, also 24 Reifen, die du verbraucht hast? Denn das wären runtergerechnet ja 1800 Kilometer, die du mit einem Satz jeweils gefahren bist, was sehr viele in unserer Community als sehr wenig erachten.
Das stand so irgendwo auf meinen Kanälen. Dann wird es nämlich richtig sein. Ich persönlich muss sagen, das hat ja mein Fahrrad wurde vom Charlie, vom Buchstaller, vom Radladen gewartet. Und der hat auch Reifen gewechselt und es war, ich selber weiß es gar nicht, sondern mein Fahrrad wurde einfach 2-3 Mal die Woche in der Mittagspause ist es kurz zum Mechaniker verschwunden und dann ist, wenn es nötig war, Kette und Reifen gewechselt worden. Das habe ich gar nicht immer mitbekommen. Es überrascht mich aber nicht, denn ich habe natürlich die Reifen nicht bis zum Anschlag gefahren, sondern ich habe sie auch relativ früh gewechselt. Einfach bei so einem Projekt, ich habe einen Mechaniker und ich krieg die Reifen umsonst. Also da muss man es auch nicht voll ausreizen. Und dann bin ich aber auch die Zeitfahrreifen von Schwalbe gefahren, die es sauschnell sind. Und aber die so eine Gummimischung, die auf Speed ausgelegt ist, ist normalerweise nicht auf Langlebigkeit ausgelegt.
Also nicht die zwischendurch mal Platten eigentlich?
Ich hatte keinen Platten, nee, gar nichts. Also es sind so sehr, sehr schnelle Zeitfahrreifen, die aber halt einfach nicht die längste Laufdauer haben, ist auch ganz klar. Aber ich bin komplett defektfrei durchgekommen.
Nicht schlecht. Nicht schlecht.
Und ein weiteres Thema noch, das hast du vorhin auch schon angesprochen. Du hast gesagt, dass du in der Vorbereitung 50 Stunden die Woche trainiert hast. Du hast gesagt, dass du in normalen Jahren durchaus mal 50.000 Kilometer Rad fährst und das aber nicht so schnell wie die Profis, also sehr, sehr viel Zeit im Sattel verbringst. Es gab nämlich auch viele Stimmen, die gesagt haben, ja toll, was der da macht. Ich habe in der Zeit gearbeitet und meine Steuern bezahlt.
Das muss ich sagen, das ist schön, wenn jemand das sagt, aber der hat keine Ahnung von dem, was ich mache, um ehrlich zu sein, weil es ist mein Beruf. Ich arbeite deutlich mehr als so ziemlich jeder andere. Ich arbeite nämlich, habe jetzt etwa 100 Stunden die Woche gearbeitet für 4 Monate. Wenn noch so ein bisschen mehr noch mit Recovery und so weiter, eher so 120 Stunden die Woche. Und das ist auch ein Job. Und ich habe nur meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich bin selbstständiger Abenteurer, ich schreibe Bücher, ich halte Vorträge und es ist ein ganz normaler Job am Ende. Und der genauso etwas bringt wie andere Jobs auch. Jetzt kann man, ich kriege auch immer die Diskussion, das heißt immer ganz selten, aber ab und an, ob das ein Job ist, der irgendwas bringt oder ob das nur für mich selbst ist. Und dazu muss ich sagen, in Rot sind Tausende von Leuten mitgekommen. Wir haben ein paar hundert Leute, die haben mit mir ihren ersten Marathon gemacht. Es gab ein paar hundert Leute, die werden auf der Couch gesessen und haben mit mir Sport gemacht. Und das ist was, wo man der Gesellschaft und dem Landkreis in Rot und den Sportlern auch sehr viel gegeben hat. Daher muss ich sagen, das ist jetzt ein Argument, wo ich komplett anderer Meinung bin.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum Leute meinen, sie müssten da entsprechend ihren Senf dazugeben.
Wenn du nachdenkst, hattest du denn Begegnungen, die dir jetzt in Erinnerung geblieben sind von Leuten, die dann mitgelaufen sind, mit Rad gefahren sind, wo du sagst, hey, das hat mich sozusagen inspiriert. Also nicht nur, dass du andere inspirierst, sondern dass jemand was erzählt hat, was dich wiederum ein bisschen weitergebracht hat.
Ja, also viele, sehr viele Begegnungen. Und für mich waren das nicht unbedingt die Höchstleistungen, die verbracht hatten. Es waren auch Leute dabei, die machen Langdistanzen und haben dann einfach gleich mehrere mitgemacht. Das war aber nicht das, was mich am meisten bewegt hat, sondern es waren rein sportlich gesehen Leute, die waren am Anfang mal kurz dabei aus Rot und die sahen echt nicht aus wie Sportler und haben auch noch nie eine Langdistanz gemacht, sind noch nie einen Marathon gelaufen. Und haben dann aber, die waren so angefixt von dem Ganzen und haben dann gesagt, naja, du machst es jetzt noch 120 Tage, ich mache eine Langdistanz mit. Und das haben viele von ihnen auch geschafft. Und das war dann wirklich, wenn man Leute hat, wo man denkt, vorher, naja, wenn ich dich so anschaue, nein. Und die haben sich dann 3 Monate darauf vorbereitet und haben Langdistanz mitgemacht. Und das war für mich auch unglaublich inspirierend. Wir haben Leute gehabt, also diese es gab so eine Hardcore-Clique, eine alte Triathlon-Clique, die haben vor 15 Jahren haben die Triathlon gemacht. Wir haben dann alle Familie bekommen und der Sport wurde dann immer ein bisschen weniger und weniger. Und die haben am Ende alle Langdistanz gemacht. Und nicht nur eine, sondern es wurde dann so ein richtiger Hype am Ende ausgelöst für die Doppel- und die Triple- und die Vierfach-Langdistanz. Und da waren auch Leute dabei, also einer, der war ganz normaler Familienvater, der hat seit 15 Jahren keine Langdistanz gemacht und der hat dann 4 hintereinander gemacht. Und mit einer Freude auf dem Gesicht und wo die Familie so dahinter stand, das war unglaublich toll. Und genauso muss ich auch nochmal die Verpflegungsstation bei Kilometer 30 erwähnen. vom Laufen. Das war, also da, wo es dann wieder nach Rot reingeht, genau bei Kilometer 30 vom Laufen. Und das ist auch schon so ein Punkt, das ist so das, wo auch viele von meinen Mitläufern Probleme hatten. Und also wo es dann einfach ein bisschen schwerer wird bei Kilometer 30. Und da hat dann eine Familie an Tag 5 einfach so eine Plastikkiste hingestellt mit ein paar Tuk-Tuk-Keksen drin und einer Flasche Wasser. So ging das Ganze los. Und irgendwann, dann so 2 Wochen später, haben sie noch einen Kuchen gebacken und noch ein bisschen was für die Mitläufer auch hingestellt. Also nicht nur für mich, sondern für alle dann. Und es ist dann so gewachsen, es wurde irgendwann einfach dann zum Treffpunkt, dass da ganz viele Leute, die sich auch seit Jahren nicht mehr gesehen haben, haben sich immer da getroffen, sind viele eingestiegen, so für die Feierabendrunde, jetzt 12 Kilometer mitzulaufen. Das war an Tag 120 etwa 1500 Leute, die da waren. Und es war eine riesige Straßenparty.
Ach du Scheiße.
Ja, und das ist so, beschreibt auch so ein bisschen das Projekt, was da passiert ist. Es ist einfach von, Rot ist natürlich der richtige Landkreis für sowas, aber es ist einfach durch die Leute und die ganzen kleinen Einzelgeschichten einfach so richtig explodiert.
Es beschreibt auch so ein bisschen den Hype, ne? Ich erinnere mich, als ich dich kennengelernt habe und als wir unsere ersten Gespräche geführt haben, da war Jonas Deichmann in der Szene einigen Menschen ein Begriff, aber vielen noch nicht. Als du deine ersten Abenteuer, deine ersten Rekorde gemacht hast. Mittlerweile ist das Phänomen Jonas Deichmann ja spätestens seit deinem Triathlon um die Welt kein Fachpressethema mehr. Du bist jetzt weltbekannt. Du läufst in Funk und Fernsehen. Ich habe gestern gesehen, im aktuellen Spiegelmagazin gibt es eine ganzseitige Anzeige mit dir für irgendeine Versicherung. Wie gehst du mit dieser Öffentlichkeit um? Das ist ja was ganz anderes, als es früher eigentlich war.
Das ist richtig. Also jetzt gerade auch das Rot-Projekt hat es auch seit dem Triathlon um die Welt, bin ich auch in der breiteren Öffentlichkeit, nicht nur in der Sportszene, bekannt, mit dem Rot-Projekt nochmal auf einem ganz anderen Level, weil es war in Deutschland. Und das heißt, anders als bei einer Weltreise konnten die Leute mitmachen, ist es viel, viel nahbarer gewesen. Und das ist natürlich wunderschön, Leute dazu begeistern und dabei zu haben. Und trotzdem merke ich natürlich auch, dass ich umso mehr jetzt auch auf meine Privatsphäre achten muss und das auch tue. In Rot habe ich auch gerade so zum Ende hin gemerkt, ich war ja nie alleine. Ich habe 4 Monate keine Privatsphäre gehabt. Und wenn dann ein paar hundert Leute mitlaufen und jeder auch irgendwie am liebsten noch ein Selfie möchte und sich mit mir unterhalten, das geht halt nicht. Das ist ganz einfach, es geht nicht. Sonst mache ich keine Langdistanz mehr. Und da ist dann der Punkt, wo ich natürlich auch einfach, das ist wunderschön, aber ich muss dann auch trotzdem, man muss auch lernen, Nein zu sagen und ich muss auch lernen, einfach auch Grenzen zu setzen. Und da habe ich mir gute Absprachen mit meinem Team und jetzt auch im Privaten, das, was mir wichtig ist, ist aktuell, ich möchte immer selber entscheiden können, bin ich jetzt auf einem Community-Event oder nicht. Also wenn ich auf die Eurobike gehe oder irgendwo ein Community-Ride mache, dann ist es vollkommen in Ordnung und dann freue ich mich, wenn Leute kommen, um sich mit mir zu unterhalten oder eine Unterschrift wollen oder ein Selfie oder was auch immer. Weil ich habe mich ja selber entschieden, da gehe ich hin. Wenn ich mit Freunden ins Restaurant gehe und wenn das mal passiert, dass mich jemand anspricht, dann ist das auch in Ordnung. Aber ich möchte natürlich nicht, dass ich dann ständig beim Essen unterbrochen werde. Und das ist sowas, wo ich einfach auch unglaublich drauf achte, meine Privatsphäre zu schützen.
Du bist jetzt Promi.
Ja, aber ich glaube, das ist eine schwierige Abwägung. Man will ja auch nicht irgendwie arrogant und abgehoben wirken, wenn man da abgeschirmt wird und also da den Mittelweg zu finden, zu sagen, okay, das ist okay und das ist dann irgendwann drüber und ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, weil halt du weißt den einen ab, weil er unfassbar nervig ist und der andere wartet halt seit 3 Stunden drauf und will eigentlich nur kurz Hallo sagen und leidet halt drunter, dass der andere vorher extrem anhänglich war, so ungefähr.
Ja, ich habe auch das Glück, dass ich jetzt auch sehr, sehr viel im Ausland auf Reisen bin und ich werde in Deutschland auch außerhalb von der Sportbranche, wenn ich jetzt am Bahnhof bin oder so, erkannt, aber das werde ich außerhalb von Deutschland nicht. Also außerhalb von Deutschland bin ich
höchstens
in der Radsport- und der Triathlon-Szene, aber Da kann ich mich komplett frei bewegen und werde alle paar Tage mal irgendwie erkannt, wenn ich in Spanien oder Portugal bin. Also da habe ich meine Rückzugsorte, sag mal so.
Und das ist auch gut. Aber hättest du dir gewünscht, vielleicht mal zumindest einen Tag, eine Langdistanz so ganz für dich alleine zu haben?
Ja, absolut. Also das war richtig cool, was für den Rot passiert ist. Es war unglaublich und hat mich auch motiviert und begeistert. Aber bei 120 Tagen so zwischendrin vielleicht mal so die 90. oder die 95. eine alleine machen und um mal einfach so Energie zu tanken und danach ist es wieder ein großes Community-Event, das wäre natürlich saugeil gewesen.
Ja, weil ich denke gerade dran, so auch so die, also wenn ich Rad fahre, so wenn man allein unterwegs ist und hat irgendwie eine Sonnenstimmung oder die Sonne geht unter, die Sonne geht auf, so dieses allein für sich sein ist ja auch irgendwie was man dann genießt. Und wenn dann ständig so ein Trubel ist, das stelle ich mir dann auch irgendwie, ja, irgendwie anstrengend vor.
Ja, natürlich. Also wenn's, der Trubel ist schön. Wenn es immer so ist, ist es natürlich irgendwann auch mal anstrengend und auch mal schön allein zu sein, außer Frage.
Die Mischung macht's, ne? Jonas, es hat ja fast schon gute Tradition, dass du kurz nach deinen Abenteuern ein Buch schreibst, beziehungsweise dass kurz nach deinen Abenteuern schon ein Buch erscheint und man sich fragt, wie geht das denn? Wie schreibst du das? Du musst ja unterwegs schon schreiben. Hast du da irgendwie mal einen Notizzettel in der Trikottasche und dann...
Das ist vollkommen richtig. Auch jetzt über das Rot-Projekt, die 120 Tage, kommt Ende Oktober bereits ein neues Buch raus, weil ich das kann. Und das Ziel von dem Buch ist, dass Leute, die es lesen, genauso diese Begeisterung für Sport empfinden, wie das die ganzen Menschen in Rot haben. Und wird ein ganz tolles Buch. Man kann es auch schon vorbestellen auf letztendlich überall, wo es Bücher gibt. Und das Buch entsteht so, also es geht tatsächlich am Dienstag schon in den Druck. Also wir sind da sehr, sehr flott. Die Bücher, wie alle meine Bücher, arbeite ich gemeinsam mit dem Martin Waller dran. Und der Martin hat neben meinem Vater meinen Support gemacht, also so das Teammanagement, und war auch so etwa 70, 80 Tage in Rot mit dabei im Team. Und wir unterhalten uns jeden Abend. Wenn er nicht da ist, kriegt er abends eine Sprachnachricht von mir und meinem Vater und auch dem Marc, der ja auch bei mir im Team war. Und so entsteht dann das Buch.
Mhm. Weil du es kannst, machst du das? Oder weil ich es kann, heißt das Buch? Oder beides?
Beides. Also das Buch heißt, weil ich es kann. Und das ist auch, finde ich, so ein schöner Satz, um kurz zusammenzufassen, warum ich das Ganze mache. Also es gibt natürlich eine ausführliche Antwort, die habe ich auch vorhin schon gegeben, mit mal wissen, was geht und so weiter. Aber ich bekomme, wenn ich die Frage bekomme, warum machst du das? Manchmal sage ich auch einfach nur, weil ich das kann. Und mehr muss man dazu auch nicht sagen. Ich bin der Meinung gewesen, ich kann das und es bringt den Sport vorwärts, wenn Rekorde aufgestellt oder verbessert werden. Und ich habe Bock drauf. Mehr muss man da manchmal auch gar nicht zu sagen, sondern es geht und ich kann es und geil wird's.
Bist du denn eigentlich, wenn du es dann geschafft hast, also wirklich so stolz auf dich? Also ich meine, ich kenne das von meinem Großen, den wir ja vorhin hatten, wenn man irgendwas geschafft hat und man ist dann richtig stolz, das ist ja dann so ein Flash-Gefühl. Ist das auch was dich antreibt, also stolz auf dich, oder ist es mehr so, okay, ich habe es mir wieder mal bewiesen?
Ich bin bei diesem Projekt, ich habe mir lange überlegt, auf was bin ich eigentlich stolz? Und es ist... Ja, natürlich auch der Rekord, aber bei diesem Projekt ist es viel mehr als der Rekord auf das, was wir, und damit meine ich und mein Team und die Roter und die Challenge und alle, die dabei waren, geschaffen haben. Und das ist mit dem Projekt Tausende von Menschen zu Sport gebracht und begeistert zu haben. Und es haben Tausende von Menschen ihre eigenen Grenzen verschoben und haben Dinge gemacht, wo sie 4 Monate vorher nie im Leben gedacht haben, dass sie das können. Und das ist, worauf ich wirklich stolz bin.
Wir müssten jetzt normalerweise ja die gute alte Frage nach deinem nächsten Abenteuer stellen. Aber ich habe überlegt, wir nehmen dir die Arbeit einfach ab und haben schon mal 3 Vorschläge vorbereitet. Du musst dann noch sagen, was du davon hältst und dir dann einen aussuchen.
Okay. Ja?
Also wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass, ich meine, du gehst jetzt ja dann wahrscheinlich erstmal wieder auf Tour. Du machst ja immer ein Jahr Abenteuer, ein Jahr Ruhe und ein bisschen über dein Abenteuer berichten, aber dass du dann 2026 mit dem Einrad quer durch Europa fährst.
Nein.
Nein. Ach so. Okay, dann würdest du vielleicht 2026 die Transantarktika mit dem Fatbike fahren.
Auch hochinteressant. Die Antarktis ist tatsächlich auch auf meiner Bucketlist, aber nicht unbedingt. Ich habe jetzt aber nicht gesagt, dass es mit dem Fahrrad ist. Man kann da auch auf Langlaufschieren durchaus durchgehen. Das ist aber nicht mein 2006.
Ja, das haben ja schon Leute gemacht. Das wäre ja langweilig.
Ja, aber es hat noch keiner hat zum Beispiel eine richtige Komplettquerung der Antarktis ohne einen Kite gemacht. Hm. Wurde noch nicht gemacht.
Und du bist ja auch Eisschwimmfan, also vielleicht.
Ja, aber es ist nicht mein 2026-Projekt. Es ist eher okay. So, was man sagt, langfristig gesehen, zumindest irgendwo in meinem Hinterkopf.
Okay, mit dem nächsten Thema bin ich mir relativ sicher. 8 Monate auf dem Rollentrainer auf der ISS. Könntest du gleich auch den Strom fürs Bordaggregat liefern? Na?
Oh, also da habe ich noch nicht gedacht, muss ich sagen. Aber auch wenn ich jetzt nicht der Fan bin, von 8 Monaten auf dem Rollentrainer zu sitzen, einmal auf die ISS gehen, das ins Weltall, das klingt nach so einem Abenteuer und so reizvoll, dass ich dafür, glaube ich, sogar 8 Monate Rollentrainer in Kauf nehmen würde.
Aha, das hat doch dieses Team gerade.
Wenn du einen hast zur ISS, kannst du mich gern vorschlagen.
Ja, kein Problem, machen wir. Das hat doch dieses Team gerade, die irgendwie für 8 Tage da hoch sollten und dann hieß es, ach sorry, die Rückfahrt fällt leider aus, wir kommen in 8 Monaten wieder. Ja. Okay, alles klar, also. Jonas Deichmann auf der ISS, über unsere Provision an den Buchverkäufen sprechen wir dann noch. Aber ernsthaft, hast du schon Pläne? Oder ist jetzt erstmal, reicht es jetzt erstmal?
Natürlich habe ich schon Pläne. Also in den nächsten Monaten ist jetzt, ja, das Buch kommt raus, im Frühjahr kommt auch ein Kinofilm, ich halte viele Vorträge und muss auch abtrainieren. Also ich sollte auch aktuell etwa 40 Stunden die Woche trainieren, um den Körper wieder runterzubringen auf Normalniveau. Und ich meine jetzt ein bisschen im Winter bin ich mit dem Campervan in Spanien und Portugal ein bisschen surfen und Gravelbiken und so und Leben genießen. Und ich habe tatsächlich auch für nächstes Jahr ein Projekt. Das ist ein Projekt, was über 12 Monate geht, aber nicht komplett durch, sondern immer wieder. So eine Art Serie ist es. Und ich kann nur so viel verraten. Es ist das war jetzt ein Hochleistungssportprojekt. Das ist für mich jetzt auch das nächste wieder ein Abenteuer. Und dann habe ich 2026 natürlich wieder ein ganz großes Projekt, wo es auch in die weite Welt hinausgeht. Und beides natürlich noch streng geheim, aber das nächste werde ich schon Anfang Januar bekannt geben.
Ja, aber also hier hört uns keiner zu.
Ich weiß, aber trotzdem streng geheim.
Du Frechdachs. Okay, ich glaube, wir sollten das Gespräch an dieser Stelle beenden. aber ernsthaft, wir haben jetzt schon fast die Stunde rum. Die Kollegen haben gesagt, ich soll dir zum Abschluss des Gesprächs noch die 10 wirklich wichtigen Radsportfragen stellen.
Okay. Genau.
Sie haben mir aber die Fragen nicht geschickt.
Ja, zum Teil kenne ich sie.
Ich, verrückter Hund, mir einfach selbst welche ausgedacht.
Bin gespannt.
Bist du bereit? Wollen wir ja mal sehen. Wobei die richtig, richtig gemeinen Fragen, die kamen ja alle schon am Anfang. Von Elias. Jonas, Schlauch oder Tubeless?
Tubeless.
Bergauf oder bergab?
Beides, aber am liebsten bergauf.
Taylor Swift oder Helene Fischer?
Dann doch lieber Taylor Swift.
Rennrad oder Gravelbike?
Gravelbike.
Swim, Bike oder Run?
Bike.
Carbon oder Alu?
Carbon.
Mit dem Fahrrad rund um die Welt oder zu Fuß rund um Deutschland?
Mit dem Fahrrad um die Welt.
25-6-22 oder 45-5-84?
Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Nochmal kurz, was waren die Möglichkeiten?
25-6-22 oder 45-5-84?
Ich glaube das Erste, aber ich bin da echt kein Experte, weil
das Erste ist ein Rennradreifen.
Ah, Reifen war es, okay, Reifen, ja.
Klausulierung von...
Okay, war es recht, ja.
Nee, lieber 25 oder lieber 45 Millimeter ist die Frage.
Ich nehme das Mittelding. Also ich fahre auf dem Rennrad 28 oder 30 Millimeter und auf dem Gravelbike meistens 40.
Ja, aber das war eine Oder-Frage. Da kannst du dir nicht einfach deine eigene Antwort ausdenken.
Ja, dann nehme ich die 25, weil 45 ist mir echt, das finde ich mir echt, echt zu breit, was ihr da angeboten habt.
Das kommt noch. Mars oder Snickers?
Snickers.
Lieber Schlüsselbeinbruch oder Furunkel am Hintern?
Oh, also Schlüsselbeinbruch hatte ich schon, merkt man bis heute ab und an, Furunkel hatte ich noch nicht, das klingt nach einem Abenteuer und verheilt.
Da haben wir das neue Abenteuer, sehr gut. Okay, Christian, wenn du nichts mehr hast, wäre ich jetzt durch mit Jonas.
Wunderbar.
Vielen lieben Dank.
Genau, danke dir.
Dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Wir haben noch ein kurzes Thema, das wir ansprechen dürfen, nämlich das neue Roadbike-Magazin mit vielen spannenden Themen. Liegt am Kiosk. Jonas, hast du bestimmt ja auch schon gesehen, ne? Was ist dein Lieblingsthema im aktuellen Heft?
Normalerweise lese ich die Roadbikes sehr gerne. Ich habe jetzt 4 Monate lang gar keine Medien konsumiert und die letzten zwei Wochen war ich noch ein bisschen im Stress. Ich werde sicherlich nächste oder übernächste Woche mal reinschauen. Ich bin gespannt, was ihr da so geschrieben habt.
Christian, was ist dein Lieblingsthema?
Ich finde die Radtests, die sind immer sehr von mir.
Ich wollte gerade sagen, also Jonas, mit den Radtests hättest du jetzt relativ easy. Da wäre wenig falsch. Immer.
Also ich bin eher so ein Fan von den Rennen-Stories und nicht den, also Tests generell finde ich super. Aber beim Fahrrad muss ich sagen, habe ich mit Scott meinen Sponsor und bin da auch gebunden und kriege auch immer ganz tolle Räder. Aber es bringt mir jetzt persönlich relativ wenig zu sehen, was es sonst noch so auf dem Markt gibt.
Also meine Lieblingsgeschichte ist, glaube ich, der 94-jährige Radsportler, der immer noch auf dem Rad sitzt, Karl Zenger. Das fand ich super. Das Interview mit Carsten Miegels fand ich auch stark. Das hat mir sehr gefallen. Und die Reisereportage Dolomiten natürlich.
Das klingt
Man spannend. Weiß es nicht. Aber also holt euch auf jeden Fall das neue Heft. Online, digital, gedruckt, am Kiosk, wo auch immer. Checkt unseren freshen Rennrad-Content auf bike-x.de. Folgt uns auf Instagram und vor allem habt noch einen grandiosen Tag. Hoffentlich natürlich noch mit ein paar schönen Stunden im Sattel. Vielen Dank, Jonas. Vielen Dank, Christian. Tschüss.
Macht's gut. Danke. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.